Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Schönen guten Tag. Paulus hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Kakadu-Woche. Was ist das denn jetzt? Hey! Oh, eine Hummel. Und zwar eine fette. Wie kommt die denn ins Studio? Hey Hummel. Na, wie geht's? Ganz schön brummelig ist die. Das ändern wir schon. Ich mach dir gleich mal das Fenster auf, dann kannst du rausfliegen und schöne Blüten finden. Im Park, da blühen nämlich gerade die Obstbäume. Lecker. Und wenn die Hummel draußen ist, dann hören wir uns mal an, woher die Hummel überhaupt weiß, welche Blüten gut und lecker sind und warum die Bäume und Blumen alle rufen, Hummel, besuch mich. Nein, mich, komm zu meiner Blüte. Und außerdem geht es noch um andere Tiere, die in der Luft rumschwirren. Wir fragen uns, warum fliegen uns eigentlich ständig in die Augen? Warum weichen die nicht einfach aus? Und ganz zum Schluss begleiten wir dann noch echte Naturdetektive bei der Arbeit. So, und jetzt schauen wir mal, dass die Hummel hier wieder rauskommt. Ich habe sogar die passende Musik dafür. Pele Mele mit Groovehummel. Ich mache mal das Fenster auf. So, Hummel. Tschüss. Na? Hummel, Hummel, Gruf, Gruf. Schönen guten Tag, ihr hört den Kakadu, nur echt auf Deutschlandradio Kultur. Die Hummel, die hier gerade im Studio war, die hat es rausgeschafft zu den hummeligen Grooves von Pele Mele. Und die Hummel fliegt jetzt wahrscheinlich direkt in den Park hier nebenan, denn da blüht schon einiges. Ich habe einen Kirschbaum gesehen auf dem Weg hierher. Schöne weiße Blüten, war nicht zu übersehen. Und ein paar Veilchen unter einem Busch. Das sind diese zarten lila Blümchen. Und da musste ich schon genau hinschauen, um die zu sehen. Wie machen das eigentlich Hummeln, Bienen und Co.? Wie finden die die Blüten? Und wie schaffen es die Blüten, auf sich aufmerksam zu machen? Denn wir wissen ja, Insekten brauchen die Blüten, weil sie den Nektar essen bzw. Honig daraus für ihren Nachwuchs machen. Und die Blüten brauchen Insekten, damit die die Blüten bestäuben. Wie funktioniert dieses Zusammenspiel? Wir haben eine Hummel gefunden, die uns das gemeinsam mit Biologin Dr. Claudia Brückner und einem kleinen Veilchen erklärt.
Oh, hab ich einen Hunger. Auf dieser großen, saftigen Wiese muss es doch irgendwo einen Happen zu essen geben. Ein zartes Fruchtblättchen oder ein klebrig-süßes Pollenkorn. Das wäre köstlich. Aber schnuppert mein Näschen nicht Leckereien für einen knurrenden Hummelbauch?
Huhu, hierher, kleine Hummel. Ich dufte so süß für dich. Und hübsch gemacht habe ich mich für dich.
Oh, was winkt und weht denn da unten zwischen den Gräsern? Ein hübsches Veilchen, das leuchtet mich an in seinem lila-gelben Kleid.
Die bunte Blüte zeigt von ferne den Tieren, hier gibt's was Tolles. Komm mal her, da findest du bestimmt was Tolles zu essen. Die Blüte lockt also die Insekten erstmal an, indem sie toll aussieht.
Super Landeplatz. Ein saftiger gelber Kreis mit einem breiten lila Reif. Darüber laufen rote Linien. Ups, die sehen ja aus wie Pfeile. Wohin führen die wohl?
Ja, dicke Hummel, lauf schön den roten Wegweiser nach. Die tragen wir Veilchen extra für Insekten wie dich, damit ihr den Weg zum Futter findet. Aber im Gegenzug sollt ihr auch etwas für uns tun.
Die Pflanze hat ja ein ganz wichtiges Interesse. Sie möchte Früchte bilden und in diesen Früchten sollen die Samen drin stecken und in den Samen die Keimlinge.
So, nur noch das letzte Stück der Pfeile entlanglaufen und hier duftet es schon nach Blütennektar. Aber es wird plötzlich ganz staubig hier in der Mitte der Blüte. Kein Wunder, hier steht ein riesiger gelber Busch mit großen, staubigen Bällen dran. Aber da muss ich wohl durch, denn dahinter hängt ein großer Beutel voll köstlichem Blütensaft.
Während Sie da in der Blüte krabbeln, wird Ihnen mehr oder weniger heimlich, still und leise Blütenstaub irgendwo auf den Körper gepackt. Und da Insekten meistens ein bisschen haarig sind, bleibt der da auch gut hängen, zumal der Blütenstaub auch ein kleines bisschen klebrig ist.
Pfui! Jetzt bin ich voll mit gelbem Staub. Aber was macht eine Hummel nicht für einen guten Schluck Blütennektar? Och nö, schon leer. Schade. Aber was sehe ich da? Im nächsten Grasbüschel winkt und leuchtet mir noch ein Blümchen entgegen. Da fliege ich gleich rüber und zapf es an.
Ja, du fleißige Hummel, hilf uns Blumen bei der Bestäubung. Verteile meinen Blütenstaub auf einer anderen Blüte und hilf uns Blumen, so kleine Nachkömmlinge zu bekommen. Manche Blumen und Pflanzen können das ja auch alleine. Sie brauchen weder eine zweite Pflanze noch einen Pollenboten. Bei ihnen spielt sich alles auf einer Blüte ab. So eine Selbstbestäubung kann ganz schön praktisch sein. Aber dafür sind diese Selbstbestäuber nicht ganz so hübsch wie wir Fremdbestäuber. Naja, und außerdem hilft uns außer euch Insekten auch der Wind bei der Bestäubung. Denn der Wind weht unseren Pollen weiter. Aber er ist ein grober Bote. Oft weht er den Pollen überall hin, nur nicht zur nächsten Blüte. Ihr Insekten hingegen seid viel zuverlässigere Boten.
Auch dieses Veilchen hat Wegweiser zum Nektarbeutel. Wie praktisch. Denen folge ich einfach und wie nichts sauge ich den nächsten Nektarbeutel aus. Yummy!
Ja, du fleißiger Pollenbote, folge meinen Pfeilen und bestäube mich dabei. Lauf zur Mitte meiner Blüte und lade dabei den gelben Blütenstaub auf mir ab. In ihm stecken nämlich kleine Zellen. Sie müssen auf meinen Griffel gelangen. Das ist der große grüne Knubbel in der Mitte meiner Blüte. Genau dort, wo die Pfeile hinweisen.
Ach, jetzt muss ich mich wieder durch diesen gelben Staubbusch arbeiten.
Während das Insekt in der Blüte arbeitet, um an sein Futter zu kommen, überträgt es die Pollenkörner genau auf die Stelle, die die Blüte gerne haben möchte, zum Ansatz der Frucht.
Autsch, jetzt habe ich mich gestoßen an einem großen grünen Knubbel, der über dem Nektarbeutel hängt.
Gut gemacht, dicke Hummel. Jetzt hast du den Pollen von deinem Fell auf den Griffel übertragen. Jetzt ist der Pollen da, wo er sein soll. Aus ihm entwickelt sich ein Schlauch. Und er wächst ins Innere meiner Blüte hinein. Hier, im Fruchtknoten, entwickeln sich meine kleinen Nachkommen, junge, zarte Miniblumen. Ich danke dir für deine Hilfe, fleißige Hummel. Hol dir nur deine Belohnung.
Oh ja, ein neuer praller Beutel voll Nektar.
Ja, wir sehen also, dass beide Seiten Nutzen ziehen aus ihrer Partnerschaft. Das Insekt wird dick und rund und findet leckeres Futter und die Pflanze wird bestäubt, kann Früchte machen. In den Früchten sind die Samen und in den Samen sind ihre Babys.
In den Früchten sind die Babys. Deswegen esse ich ja bei Kirschen Pflaumen und so nie die Kerne mit. Ne? Will keine Pflanzenbabys essen. Na gut, vielleicht auch, weil die einfach nicht so schmecken. Sind ein bisschen hart. Dana Sindermann hat uns das mit den Hummeln und den Blüten noch mehr erklärt. Und das hier, das ist eins der bekanntesten Poplieder über den Frühling überhaupt. Ist schon was älter, haben eure Großeltern vielleicht schon gehört, als sie jung waren. Ein echter Pop-Klassiker. The Beatles mit Here Comes the Sun. Also, hier kommt die Sonne. Echte Frühlingsmusik. Here comes the sun. Und ja, die Sonne ist jetzt wirklich da. Also jedenfalls hier in Berlin scheint sie gerade. Und mit der Sonne kommt auch das Grün wieder zurück an Bäume und Büsche. Ich finde ja, der Frühling hat fast nur Vorteile. Fast. Eine Sache gibt's, die mich so ein bisschen stört. Das muss ich ehrlich sagen. Man muss wieder den Mund zuhalten beim Fahrradfahren. Weil mit dem Frühling kommt auch alles wieder, was so durch die Luft brummt und schwirrt. Und wenn man dann durch den Park radelt, kann es schon mal sein, dass man unfreiwillig ein paar Fliegen als zweites Frühstück bekommt. Zack, in den Mund geflattert. Oder noch blöder, so eine Fliege flattert einem ins Auge. Hattet ihr das schon mal? Das ist so ätzend. Warum ist das eigentlich so? Warum weichen die nicht einfach aus, wenn sie sehen, dass wir kommen? Mit Hummeln zum Beispiel oder Wespen oder Bienen passiert mir das fast nie. Babette Braun ist der Frage mal nachgegangen.
Fliegen fliegen gerade, Bienen fliegen ja nicht ganz gerade, können auch mal ausweichen und Schmetterlinge fliegen im Zickzack.
Luisa hat den Verdacht, dass Fliegen leichter in unser Auge geraten, weil sie eine bestimmte Art haben zu fliegen. Aber die Fliegen fliegen gar nicht so, wie Luisa sich das vorstellt.
Wenn wir eine Stubenfliege anschauen, die einen Rastplatz will, dann fliegt die gerade drauf zu. Wenn wir eine Schmeißfliege anschauen, die macht einen Patrouillenflug. Die fliegt hin und her auf der Suche nach irgendwelchen rumliegenden Nahrungspartikeln. Ne? Es gibt Tanzfliegen, die machen einen Paarungstanz. Die fliegen einfach nur rauf und runter, ein bisschen hin und her.
Professor Michael Schmidt arbeitet an der Universität Greifswald und ist Spezialist für Insekten. Ob klein oder groß, über die Tierchen weiß er Bescheid. Die Größe der fliegenden Insekten hat übrigens auch etwas damit zu tun, ob sie uns ins Auge geraten. Nehmen wir mal an, eine dicke Stubenfliege oder eine Biene nähert sich unserem Auge.
Dann wird unser Auge dieses Insekt wahrnehmen und wir schließen das Auge. Und damit kann eine solche Fliege oder eine solche Honigbiene gar nicht in unser Auge geraten.
Denen passiert aber manchmal so etwas, erzählt Jonas.
Ich bin eine Außentreppe runtergerannt auf einem Schiff und da ist die Biene, die hat mich nicht gesehen, ich habe sie nicht gesehen, gegen meine Stirn geflogen und dann ist die ausgenockt auf den Boden gefallen.
Wenn eine Biene oder irgendein anderes Insekt ein bestimmtes Ziel hat und hat dies im Blickfeld und konzentriert sich genau darauf und es kommt aus einer anderen Richtung jemand anderes, der hat ein ganz anderes Ziel, dann sehen die beiden sich gegenseitig nicht und dann kann das schon mal passieren, wie beim Autounfall, dass man zusammenstößt.
Kleine Insekten haben es noch schwerer, denn unser Auge sieht sie gar nicht oder viel zu spät. Darum schließt es sich nicht automatisch und so landen die Tierchen plöpp im Auge.
Wir fangen an, mit dem Finger zu reiben. Normalerweise kriegen wir dann auf dem Finger, auf der Fingerkuppe irgend so ein kleines schwarzes Teil. Und dann schauen wir das an und vermutlich sagen die meisten Leute dann, ja, mir ist eine Fliege ins Auge geraten. Dabei ist das gar nicht gesagt, es kann eine Blattlaus gewesen sein oder eine kleine Brackwespe oder sowas.
Winzigen Insekten fällt das Fliegen nicht gerade leicht.
Die haben echte Probleme, für die ist Luft etwas Dickes, wie für uns Wasser. Und die können nicht so schnell fliegen und auch nicht so schnell ausweichen wie eine Stubenfliege oder eine Biene.
Außerdem brauchen Insekten höhere Temperaturen, um sich schnell bewegen zu können. Bei unseren einheimischen fliegenden Insekten sind das so um die 20 Grad. Darum gibt es die meisten Zusammenstöße mit ihnen morgens oder abends.
Wenn es morgens kühl ist, dann sind die Insekten von der kühlen Nacht her noch etwas träge. Und wenn es abends kühler wird, dann werden sie träger, können nicht mehr so schnell reagieren.
Mit einem Experiment kann man übrigens zeigen, auf welcher für uns Menschen erreichbaren Höhe Insekten fliegen. Dazu zieht man einen langen weißen Mantel an und...
Und du rennst durch die Gegend. Du läufst schnell oder fährst mit dem Fahrrad. Dann kannst du nachher an dem weißen Mantel von unten bis oben erkennen, da sind kleine Insekten drauf. Also die fliegen in ganz verschiedenen Höhen.
Eben da, wo sie zum Beispiel Nahrung suchen, der Wind sie hinträgt oder sie auf andere Artgenossen warten.
Die fliegen stundenlang in der Luft herum und suchen nach und warten nach Paarungspartner.
Tanzfliegen sind deshalb auch viel häufiger als Bienen oder Stubenfliegen in der Luft unterwegs.
Die fliegen da langsam auf und ab in großen Schwärmen. Und wenn man da nun gerade mit dem Fahrrad reinfährt, dann kann man beinahe sicher sein, dass man einige trifft. Und wenn es dumm läuft, dann landen einige oder etliche von denen im Auge.
Es fliegen uns also meistens gar keine Fliegen, sondern alle möglichen kleinen Insekten ins Auge. Das tun sie, weil sie langsamer sind als große Insekten, weil die Luft für sie dick wie Wasser ist, der Wind sie leicht verwehen kann und sie auch viel häufiger in der Luft unterwegs sind als zum Beispiel Bienen oder Stubenfliegen.
Also, schön den Mund zu, ne, wenn ihr durch den Park radelt. Die Augen aber bitte immer auflassen. Vom Fliegen jetzt zu Detektiven. Einen guten Detektiv, dem entgeht ja nichts, ne? Er sieht jedes noch so kleine Detail, untersucht alles haargenau, sammelt Spuren, Indizien und macht sich dann ein Bild davon, was geschehen ist am Tatort. Ich liebe Geschichten, in denen Detektive zeigen, was sie drauf haben. In denen ein kleines Detail reicht, um den Bösewicht zu schnappen. Wer gerne mal selbst Detektiv spielen will, kann das zurzeit in Stuttgart machen. Im Naturkundemuseum Schloss Rosenstein kann man zum Detektiv werden. Es gibt da nämlich eine Mitmachausstellung, sie heißt Naturdetektive. An 4 Tatorten kann man da seine Ermittlungen aufnehmen. Helga Spannhacke war mit der 2. Klasse der Pestalozzi-Schule Stuttgart-Rohr in der Ausstellung. Museumspädagoge Peter hat die Kinder bei den Ermittlungen im Fall »Was ist mit Rotkäppchen passiert?« unterstützt.
Also wir steigen gleich richtig ein und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt an den Tatort. Also wir suchen eine große Lupe mit grüner Farbe und da stellen wir uns erstmal alle drumherum und gucken uns den Tatort erstmal ganz genau an, was uns da auffällt.
Da sind Menschenfußspuren und von einem Tier eine Fußspur.
Es herrscht ziemliches Chaos auf dem Waldboden. Da liegen Patronenhülsen, ein umgeworfener Picknickkorb mit verstreuten Lebensmitteln, eine Flasche Wein, eine zerknautschte rote Kappe sowie eine Schürze mit einem dicken roten Fleck in der Mitte.
Ihr seht hier den Tatort und ihr seht hier grüne Nummern. Und diese Nummern, das sind Indizien.
Das sind Beweise und von denen gibt es einige am Tatort. Indiz Nummer 1 ist eine mysteriöse Tierspur.
Ihr habt die Spur verfolgt und zu welchem Tier seid ihr gekommen?
Luchs.
Zum Luchs.
Aber war der Luchs wirklich am Tatort? Verschiedene Tiere sind in einer Vitrine zu sehen und sie sagen nicht alle die Wahrheit.
Uns helfen da die Indizien 2 und 3. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal wieder zurück zum Tatort und mal gucken, was Indiz 2 und was Indiz 3 ist.
Also ja, da ist so ein Knopf und wenn man da drauf drückt, dann ist da ein Licht und dann sieht man da
grün aus wie Gift.
Ja.
Aber das Grüne ist kein Gift, sondern
UV-Lampen werden von Ermittlern benutzt, um versteckte Spuren wie zum Beispiel Urin oder Blut sichtbar zu machen. Finde heraus, ob ein Tier Urinspuren am Tatort hinterlassen hat.
Da oben ist das.
Und, habt ihr es gefunden?
Ja.
Aha. Die Katze hat gepinkelt. Das heißt, wir können dir schon mal klar nachweisen, dass sie am Tatort war.
Die Katze als Zeugin erzählt, dass sie Rotkäppchen und den Wolf am Tatort gesehen hat. Und so wird der Wolf zum Hauptverdächtigen. Da ist auch noch ein Tatzenabdruck am Tatort. Stammt er vom Wolf? Um das herauszufinden, laufen die Kinder zum Detektivbüro. Dort können sie einen Spurenvergleich machen.
Das ist da.
Also, es kann der Wolf gewesen sein. Und welches Tier kann es noch gewesen sein?
Der große Hund.
Der große Hund, ne? Dann alle wieder zurück zum Tatort.
Die Haare sind vom Wolf. Aber hat er Rotkäppchen wirklich etwas getan?
Irgendwie ist der Wolf da auch schuldig, aber wir wissen ja jetzt nicht, was er gemacht hat.
Also schauen alle noch einmal beim Tatort vorbei und betrachten nun den roten Fleck auf Rotkäppchens Schürze. Ist das etwa eine Blutspur? Im Detektivlabor können sie auch diese Spur untersuchen, aber es kommt ganz anders als gedacht.
Woher stammt der rote Fleck?
Ketchup.
Ist Rotkäppchen doch keinem Verbrechen zum Opfer gefallen?
Nichts. Es ist ihm nichts passiert.
Das haben die Kinder nun gemeinsam bei ihren Ermittlungen herausgefunden. Sie haben auch noch bei Rotkäppchens Großmutter angerufen. Sie sagt ebenfalls als Zeugin aus, aber bei ihr ist Rotkäppchen nicht angekommen. Wo ist Rotkäppchen? Ein kleiner Film am Ende der Ermittlungen zeigt, was im Wald wirklich passiert ist.
Rotkäppchen ist dem Wolf nachgerannt.
Rotkäppchen war nämlich so begeistert vom großen Wolf, dass es mit seinem Smartphone unbedingt ein Foto von ihm machen wollte. Das aber gefiel dem Wolf nicht und er suchte das Weite, verfolgt von Rotkäppchen. Da hat sich doch inzwischen einiges geändert, seit dem berühmten Märchen der Gebrüder Grimm.
Wenn ihr auch ermitteln wollt, die Mitmachausstellung Naturdetektive läuft im Stuttgarter Rosenstein-Museum noch bis zum 6. November. Jetzt haben wir 15.26 Uhr und da muss man kein Detektiv sein, um rauszufinden, der Kakadu ist jetzt gleich zu Ende. Morgen ist Medientag, da gibt es einen Spieletipp und wir fragen uns unter anderem, wie kann man Computer sinnvoll für die Schule nutzen? Hier in diesem Radio geht es jetzt weiter mit der Tonart. Bei Carsten Rocho gibt es zwei musikalische Städtereisen. Einmal geht es in die Hauptstadt der Weltmusik, nach Paris, und dann in Swinging London der 60er Jahre. Ich bin Paulus und habe zum Schluss noch einen Song für euch, der gerade in den Charts ist. Lucas Graham singt 7 Years. Tschüss!
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.